Willkommen zu Überm Tellerrand geschaut, dem neuen Podcast der AKE, der Arbeitsgemeinschaft Klinische Ernährung. In diesem Podcast-Format beschäftigen wir uns interdisziplinär mit aktuellen Themen der klinischen Ernährung. Ich würde Sie bitten, sich kurz selbst vorzustellen.
Ja, mein Name ist Birgit Lötsch, ich bin Diätologin an der Klinik Landstraße in Wien und bin auch freiberuflich tätig und beschäftige mich jetzt seit über 10 Jahren intensiv mit dem Thema Fettlebererkrankungen in verschiedensten Szenarien.
Christian Madl, ich bin Gastroenterologe und Hepatologe in der Klinik Landstraße im 3. Bezirk an der Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie.
Ludwig Kramer, Klinik Hitzing, ebenfalls Gastroenterologie und Hepatologie und Interesse an Leber und Darm.
Vielen Dank. Gut, dann darf ich gleich mit Ihnen beginnen. Herr Professor Madl, was ist eigentlich eine Fettleber? Wie wird sie definiert?
Unter Fettleber verstehen wir eine krankhafte Veränderung der Leber mit Einlagerung von Fett in den Leberzellen. Wir kennen unterschiedliche Schweregrade bis 1/3 Verfettung der Leberzellen, von 1/3 bis 2/3. Also wenn mehr als 2/3 der Leberzellen verfettet sind, sprechen wir von einer schweren Fettleber. Also wir unterscheiden einerseits die alkoholische Fettleber und andererseits die Lebererkrankung, die Fettleber, die durch metabolische Veränderungen verursacht wird. Die klassischen metabolischen Veränderungen sind Diabetes, Hyperlipidämie, Übergewicht. Das sind die klassischen Veränderungen, die unabhängig vom Alkohol zu einer massiven Leberverfettung führen können. Und dann haben wir natürlich einen Overlap, das heißt, wo beide Faktoren relevant sind und gemeinsam die Leber zur Verfettung führen.
Und wie oft kommt so eine nicht-alkoholische oder alkoholische Fettleber vor?
Wir diagnostizieren die Erkrankung natürlich wesentlich häufiger. Wir wissen, dass die Inzidenz ansteigt und damit auch die Prävalenz. Wir haben immer mehr Patienten mit einer Fettleber. Es gibt eine direkte Assoziation mit dem Anstieg von Übergewicht, Adipositas und Diabetes. Das ist natürlich im Rahmen der metabolischen Erkrankung, hängt das alles eng zusammen. Aber wir gehen davon aus, dass derzeit bei den Erwachsenen bereits 30-40% eine Fettleber haben.
Und das heißt aber, die metabolische Fettleber steht jetzt wahrscheinlich im Vordergrund.
Die metabolische Fettlebererkrankung ist inzwischen die häufigste Lebererkrankung, die wir diagnostizieren. Sie macht meistens keine Symptome, ist asymptomatisch. Wenn es eine zusätzliche Steatohepatitis ist, kann man erhöhte Leberwerte sehen. Es gibt aber auch eine Fettleber, die im Labor völlig normale Leberwerte zeigt. Wir diagnostizieren es mit Ultraschall. Dann gibt es weiterführende Diagnostik mit der Elastographie der Leber bis hin zu MR-Untersuchungen, die ebenfalls sehr, sehr gut quantifizieren können, zu welchem Prozentsatz die Leber bereits verfettet ist. Die Elastizität der Leber ist eingeschränkt. Das heißt, man kann das auch hier graduieren in Kilopascal und unterscheiden, ob das eine milde Einschränkung ist, eine höhergradige Einschränkung.
Wie kommt es zur metabolischen Fettleber pathophysiologisch, Herr Professor Kramer?
Ja, es ist eigentlich gar nicht so neu, wie es jetzt erscheinen mag durch die Definitionsänderung. Tatsächlich hat man schon Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien erstmals Diabetesfälle in größerem Ausmaß beschrieben. Die haben Zucker importiert. Das heißt, die Ernährung ist hier schon als auslösender Faktor indirekt involviert. Und die haben auch diese Steatose beschrieben als Fettleber. Das hat man noch nicht sehr problematisiert. Es war noch eine seltene Erkrankung, aber die Wurzeln sind quasi in der Ernährungsrevolution durch die Industrialisierung schon absehbar. In Wien hat schon 1837 der berühmte Rokitansky Fettleberformen beschrieben, die ihm bei der Obduktion aufgefallen sind. Und auch in Wien wurde schon lange vor der offiziell ersten Definition der nicht-alkoholischen Steatohepatitis durch Ludwig an der Mayo Klinik 1980 wurde schon in den 60er Jahren von Professor Thaler in 2 wegweisenden langen Publikationen der Zusammenhang zwischen Fettleber und Leberzirrhose aufgeführt. Das heißt, es ist alles nicht so neu, wie es erscheinen mag. Diese Krankheit gibt es schon lange. Und auch die Unterscheidung mit metabolisch und Alkohol muss man natürlich etwas kritisch reserviert sehen, denn auch Alkohol wird verstoffwechselt und ist somit ein Metabolit, der die Leber schädigen kann.
Vielleicht nur als Zwischenfrage. Gut, wir haben jetzt andere Diagnosemöglichkeiten. Die Elastographie wurde genannt. Unter anderem, das heißt, hatten wir früher einfach eine viel größere Dunkelziffer? Ist davon auszugehen?
Ja, das ist einerseits der Punkt. Wir hatten sicher viele Patienten, wo wir es gar nicht gewusst haben oder der Patient es auch gar nicht gewusst hat, wo wir auch gar nicht gezielt danach gesucht haben. Das heißt, da sind wir natürlich sensibilisierter, suchen viel öfter gezielt danach. Aber andererseits mit der Zunahme der Adipositas und der Vermehrung der Patienten mit Diabetes steigt natürlich die Inzidenz dieser Erkrankung.
Gut, wenn man uns eine Erkrankung diagnostiziert, Was ist die Konsequenz? Also welche Therapieoptionen stehen uns zur Verfügung?
Also Konsequenz ist zunächst einmal, dass die Patienten nicht primär bei uns beunruhigt und verunsichert werden sollen. Denn für die große Mehrzahl der Patienten oder Betroffenen ist das eine trotz aller Prognosen relativ harmlose Geschichte. Und im Vergleich zu anderen unerkannten Krankheiten wie Diabetes, koronare Herzkrankheit, Bluthochdruck als eher untergeordnetes Risiko zu sehen. Was es aber interessant macht, dass es offensichtlich eine metabolische Schaltstelle in der Leber gibt, die diese aggressive inflammatorische Systemerkrankung, Atherosklerose, Demenz, Tumorerkrankungen koordiniert. Und das interessiert uns als Hepatologen natürlich, ob es hier auch die Möglichkeit gibt, durch eine an der Lebergesundheit orientierte Ernährung und Lebensführung diese Folgekrankheiten zu verhindern. Es ist tatsächlich so, dass die wenigsten Patienten an einer dekompensierten Leberzirrhose sterben. Möglicherweise nehmen die Fälle von Leberkrebs in den nächsten Jahrzehnten deutlich zu, die also nicht auf Zirrhose und Alkohol oder Hepatitis, sondern auf diese metabolische Fettlebererkrankung zurückzuführen sein werden. Aber die Prävalenz der dekompensierten Leberzirrhose in Österreich und die Aussage in den Todesstatistiken ist meistens um die 2%. Das heißt, es ist jetzt nicht eine Massenerkrankung, ist aber insgesamt eine wichtige Indikatorsituation, wo man das Risiko für andere Erkrankungen quantifizieren kann. Und interessanterweise ist auch der Gamma-GT-Wert, der sowohl den Alkoholkonsum wie auch die Fettleber abbildet, als einziger Leberwert für viele Jahre in der Vorsorgeuntersuchung propagiert worden, weil er offensichtlich sowohl das kardiovaskuläre, diabetologische wie auch das hepatologische Risiko mit einer einzigen Messung erfassen kann.
Darf ich da vielleicht ergänzen? Ich sehe es schon ein bisschen kritischer. Ich glaube, man sollte es nicht ganz so leicht auf die Schulter nehmen und dem Patienten sagen, ist eh nicht so schlimm. Weil es geht schon darum, den Patienten klarzumachen, dass er seine Ernährung und Lifestyle ändern muss. Und wenn man die Fettleber diagnostiziert und ihm darauf hinweist, dass da schon auch eine relevante Lebererkrankung sich daraus entwickeln kann, dann nimmt das vielleicht ernster. Wenn ich sage, naja, die Wahrscheinlichkeit ist ganz, ganz gering, leben Sie so weiter, dann wird er gar nicht motiviert sein, seine Lebensumstände zu ändern.
Das habe ich jetzt aber auch nicht gemeint, dass Sie weiterleben soll, sondern als ein Indikator, dass ein Risiko besteht. Ja? Und da muss man halt entsprechend dem abschätzbaren Risiko, sei es jetzt aus der Familienanamnese, ob die ganzen Väter Herzinfarkte hatten oder Großväter, ob also Brüder mit Krebserkrankungen an Lungenkrebs verstorben sind, da kann man sich ja schon orientieren, oder Schlaganfälle, ob es ein vaskuläres Risikoprofil gibt, ein Tumorrisikoprofil, oder wenn alle 100 Jahre geworden sind, dann hat er offenbar das Glück, dass er günstige Gene hat. Und wir wissen heute, dass auch nicht alle Alkoholexpositionen zu einem schweren Leberschaden führen, sondern dass es genetische Risikofaktoren gibt, die wir in der Routine nicht erfassen, die aber nichtsdestotrotz definieren, ob eine Person ein hohes oder mittleres oder niedriges Risiko hat, eine Leberzirrhose oder eine dekompensierte Leberzirrhose zu entwickeln.
Aber ist die Diagnose einer Fettlebererkrankung auf jeden Fall schon eine Indikation für eine Überweisung Richtung Diätologie?
Aus meiner Sicht ja, denn die Diätologie ist eine der in Österreich am wenigsten abgebildeten Vorsorgeuntersuchungen mit der gleichzeitig potenziell größten Konsequenz. Und für mich ist es immer unverständlich gewesen, dass zum Beispiel Physiotherapie mit einer wirklich hohen Anzahl selbstständiger Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen Gelenksschäden behandelt, die also 20 Jahre nach Auftreten von Übergewicht passieren. Und niemand findet das in irgendeiner Weise bedenklich, während die potenziell prophylaxewichtigen Diätmaßnahmen, Lebensstilmaßnahmen hier in keinster Weise abgebildet sind, weder in der öffentlichen Finanzierung noch in der Versorgung noch in der Politik keine Rolle spielen. Ja, also insofern glaube ich schon, dass es ein sehr wichtiger Schritt ist und wir können die Fettleber-Epidemie oder beziehungsweise Pandemie auch durchaus dazu verwenden, die Linse der Aufmerksamkeit genau auf diese metabolischen Faktoren zu richten, die ja in der Regel nicht erkannt werden. Ich kann mich erinnern, bis vor circa 10 oder 15 Jahren wurde Fruchtzucker als die gesunde Alternative zu dem sogenannten Tafelzucker angepriesen, explizit für Diabetiker, die also besonders gefährdet sind, durch Fruchtzucker, Fettleber und diese Advanced Glycation Inlet Damages zu erleiden. Und in dieser Phase sind auch viel mehr Patienten an die Dialyse gekommen, wie wir heute wissen, durch diese gezielte Fehlernährung aufgrund des niedrigeren glykämischen Index der Fructose. Wir haben uns gemeinsam als Hepatologen und Diätologen und Internisten bemüht, diese eigentlich aus der Lebensmittelindustrie kommenden Vereinfachungen zu korrigieren und sehen heute Fruchtzucker, Fructose äußerst kritisch und das oft als First Step einer potenziell gefährlichen Leberkrankheit. Man darf ja auch nicht vernachlässigen, dass Wein ebenfalls Fruchtzucker enthält und nicht nur der Alkohol, sondern auch der Fruchtzucker eine Fettleber auslösen kann.
Frau Leutsch, ich nehme an, Sie widersprechen hier nicht.
Nein, wir sind uns da schon einig und ich finde es eigentlich mit der neuen Definition gut, dass die Fettleber ein bisschen in den Fokus gerückt wird, dass es sich um eine metabolische Erkrankung handelt. Und wir sehen das häufig, dass die Patienten zuerst eine Fettleber diagnostiziert bekommen, dann aber schon einen erhöhten Blutdruck zum Beispiel haben und wir in ein paar Jahren einfach sehen, dass auch der Nüchternblutzucker steigt und dass das sozusagen diese Fettlebererkrankung ein Vorbote ist für ein demnächst auftretendes metabolisches Syndrom. Und wenn man da rechtzeitig einsteigt und auch den Patienten aufklärt, dass er hier auch Folgeerkrankungen verhindern kann, bevor sie auftreten, wenn er die Ernährung umstellt, dann sind wir uns sicher einig, dass das sehr sinnvoll ist und auch in den Leitlinien die einzig wirkliche relevante Therapie ist eine Lifestyle-Modifikation. Und dass das gar nicht so leicht ist bei dem Gewohnheitstier, Mensch, der sich überhaupt nicht verändern will, ist irgendwie klar und damit kämpfen wir und es braucht wirklich sehr viel Workpower, um diese Patienten auch zu betreuen, weil es ist eine langfristige Betreuung notwendig, damit wir überhaupt 7-10% Gewichtsverlust schaffen bei den Patienten. Ja. Es gibt verschiedene Maßnahmen, die möglich sind. Man kann kurzfristig eine Fastenperiode empfehlen, die sehr gesund auch sein kann für die Darmflora, für die entzündlichen Prozesse im Körper. Aber langfristig geht es wirklich darum, eine Umstellung im Alltag zu bewirken. Also das Erste sind die Softdrinks, die wirklich, also Glucose, Fructose, Sirup, gesüßte Getränke, die eine wirkliche Seuche sind. Also da bin ich auch der Meinung, dass man das anders angehen müsste, ja, von der Wirtschaft her, dass man diese Getränke anders besteuert oder teurer macht, weil schon die Kinder hier massive Probleme haben mit dem Konsum, also das ist sicher die Nummer eins. Aber auch den Österreicher dazu zu bringen, einfach weniger rotes Fleisch und Wurstwaren zu essen und mehr Gemüse in den Alltag einzubauen, ist schon schwierig genug. Ja, also es ist wirklich eine Aufklärungsarbeit, die wir versuchten zu leisten. Und es braucht wirklich sehr viel Betreuung dieser Patienten, damit sie motiviert bleiben und dabei bleiben und wirklich dieses Ziel, das vorgegeben wäre, um diese metabolisch assoziierte Fettlebererkrankung zu behandeln, wäre eben diese 7-10% Gewichtsverlust langfristig zu erreichen.
Können Sie da ein spezifisches Beispiel geben, wenn wir also einen Patientenfall hätten, der kommt zu Ihnen, hat jetzt frisch diagnostiziert bekommen, meinetwegen in Hitzing oder in der Klinik Landstraße und der sucht Sie jetzt auf. Was würden Sie dem empfehlen? Wie leiten Sie den am ersten an?
Also grundsätzlich in der personalisierten Ernährungsmedizin versuchen wir den Patienten dort abzuholen, wo er ist. Ja, wir machen mal eine genaue Anamnese, wie das Leben so ausschaut. Also Grundfaktor ist, dass die Patienten, die an einer metabolisch assoziierten Fettlebererkrankung leiden, sich meistens zu wenig bewegen und dafür einfach zu viel Kalorien oder Zucker aufnehmen. Also es kommt immer zu einer positiven Energiebilanz und dann irgendwann zu einer schlechteren Energieversorgung aus Fett. Also die Patienten können anscheinend ihre Speicher, die sie angelegt haben, nicht mehr abbauen. Sie hungern nicht und sie machen keinen Sport. Also es geht immer darum, dass sie so viel eingelagert haben und das nicht mehr ausgeben, ja, von den Nährstoffen. Wir schauen einmal, wie der Patient im Alltag sich ernährt, wie die Verteilung über den Tag ist, wann er die Mahlzeiten, ob er spät am Abend zum Beispiel isst, wo er sich überhaupt nicht mehr bewegt und wie die Qualität der Lebensmittel ist. Danach machen wir mit ihm einen Therapieplan und ein Therapieziel, erklären ihm genau die Wichtigkeit dieser Maßnahmen und versuchen ihn zu motivieren, einmal kurzfristig eine sehr niederkalorische Ernährung einzunehmen, also wirklich, wo er um 500 bis 1000 Kalorien pro Tag seine Energieaufnahme reduziert. Das kann mit Hilfe von Eiweißshakes, mit spezialisiert medizinischen Eiweißshakes sein. Das müssen schon gewisse Produkte von Qualität sein, die einfach in 2-3 Wochen schon einen Erfolg zeigen, wo die Motivation steigt. Ja, wo er sagt, jetzt habe ich schon 3-4 Kilo abgenommen und das möchte ich mir nicht mehr kaputt machen. Also die Motivation ist extrem wichtig. Ja. Und dann helfen wir die Patienten im Alltag Schritt für Schritt ihre Gewohnheiten, ihre Mahlzeiten umzustellen. Ja, was kann ich beim Billa einkaufen? nicht zur Wurstdecke gehen, sondern vielleicht zum Gemüseregal oder zum Salat. Ja. Einfach den Alltag genau besprechen. Ja. Also ganz häufig besprechen wir Alltagssituationen. Wie schaut die Küche aus? Wie ist das ausgestattet, wenn Sie den Kühlschrank aufmachen? Wohin greifen Sie? Was steht da drinnen? Also es ist eigentlich banal, aber genau das brauchen die Menschen. Die brauchen Hilfe, wirklich selbst zu reflektieren, was sie tun sollen. Ja.
Vielleicht noch eine letzte Zusatzfrage. Sie haben die Softdrinks genannt, die ja doch schon von der frühen Jugend an ein Problem darstellen. Was ist da zu diesen zuckerfreien Getränken zu sagen, die mit irgendwelchen Zuckersatzstoffen oder Außerstoffen?
Grundsätzlich sind süßstoffgesüßte Getränke nicht unbedingt gesund. Ja, also es ist jetzt keine Alternative. Wir wissen, dass diese Glucose, Fructose, Sirupe oder auch eine hohe Glucoseaufnahme oder Zuckeraufnahme wirklich für diese Patienten ganz schlecht und gesundheitsschädlich ist. Also im Prinzip ist es so, dass glasweise, wenn man sagt, er hält es ohne sein Cola überhaupt nicht aus und er trinkt jetzt beim Ausgehen halt einmal ein Cola Light, kann man sagen, das ist tolerierbar, ja. Aber grundsätzlich haben auch die Süßstoffe einen negativen Einfluss auf die Darmflora, was man aus vielen Studien auch weiß, dass sie das Mikrobiom negativ beeinflussen, auch was die Diversität betrifft. Und deshalb empfehlen wir es nicht. Wir wissen, dass das gerade Patienten mit einer metabolisch assoziierten Fettleber auch ein gestörtes Mikrobiom teilweise haben, was auch zur Krankheitsgeschichte beiträgt. Ja. Und deshalb sind diese Süßstoffgetränke, gibt es zwar nicht viele Daten dazu, wäre aber interessant, aber wir empfehlen es deshalb auch nicht. Das Beste ist leider wirklich Wasser, Wasser mit Kräutern, mit Tee und Zitrone. Grüntee wird sehr gelobt. Alles, was polyphenolreich ist, wird hier Matcha und so weiter, kann man ruhig empfehlen, aber nichts mit Zucker oder auch nicht überbordend. Süßstoffe.
Ja, in diesem Zusammenhang ist es ja nicht uninteressant, dass Süßstoffe in der Tierzucht eingesetzt werden, um den Appetit zu steigern. Und man darf nicht außer Acht lassen, dass es hier eine zerebrale oder im Gehirn befindliche Appetitsteuerung gibt, die man damit dazu bringt, ca. 10% mehr Kalorien zu sich zu nehmen. Und es gibt Geschmacklabors, das glaubt man zwar nicht, aber die experimentieren mit embryonalen Nierenzellen, auf denen sie Geschmacksrezeptoren exprimieren. Das kann man dann ein Aktionspotenzial ableiten, mit welcher Art von Zuckermischung man am ehesten diese Appetitrückkopplung auslösen kann. Das heißt, es sind hier potenziell ethisch durchaus bedenkliche Praktiken, die aber gängige Praxis sind in der Nahrungsmittelindustrie, vor allem der USA, die in einem höheren Ausmaß als Europa bisher von dieser Adipositaswelle betroffen sind. Und wenn man genauer hinsieht in die quasi kurzfristige Geschichte, entdeckt man, dass es erst in den 70er Jahren so richtig losgegangen ist. Und das war jene Zeit, als der Mais-Sirup in Form von High-Fructose-Corn-Sirup dort eingeführt wurde und den politisch unbeliebten kubanischen Rohrzucker verdrängt hat. Und dann ist es quasi losgegangen, aber gleichzeitig natürlich gab es auch gesellschaftliche Veränderungen. Zunächst die Fernseher, die überall ausgerollt wurden und 20 Jahre später die Mobiltelefone, wo also jedes europäische Kind zwischen 4 und 6 Stunden pro Tag ins Mobiltelefon hineinschaut. Das sind Sachen, die eigentlich die Politik wahrnehmen und lösen müsste. Wir können als Mediziner da nicht sehr viel machen, außer darauf hinweisen, dass wahrscheinlich der Lebensstil ein viel komplexerer Problembereich ist, als einfach zu sagen, bitte bewegen Sie sich etwas mehr.
Zur Fructose möchte ich nur kurz noch abschließend sagen, dass eben vor allem die gezuckerten Getränke das Problem darstellen. Also Obstkonsum an und für sich ist kein Problem, dass man eben Fruchtzucker, dass es in Obst vorkommt, ist klar. Und dass man aber auch Patienten mit einer Fettlebererkrankung dürfen 2 bis 3 Portionen Obst am Tag essen. Es ist ballaststoff- und vitaminreich und hat eben mehrere andere sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe drin, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Und in Studien konnte auch, dass sich ein Glas Fruchtsaft pro Tag keinen negativen Effekt bewirken. Also man kann auch eben ganz wenig Fruchtsaft wässern auf große. Das ist kein Problem, nur nicht literweise einfach konsumiert.
Das Interessante aus meiner Sicht ist ja hier tatsächlich, auch wenn die gleichen Kalorien drinnen sind, dass diese Süßstoffe im intakten Obst oder auch Gemüse gebunden sind in Vakuolen und sehr langsam freigesetzt werden, während die überschießende Freisetzung und diese rasche Magenpassage durch die Softdrinks der Leber gar keine Wahl lässt, als das Kohlenhydrat in die Lipidsynthese einzuschleusen. Also bis zu 90% landen dann im Fettgewebe. Und da ist die Entscheidung, wie schnell wird die Resorption erfolgen. Und deswegen muss man sicher unterscheiden, wie du sagst, dass die flüssigen Kohlenhydrate, die man schnell hinuntertrinkt, als Softdrink, wesentlich noch dazu mit CO2, wo die Aufnahme ins Blut beschleunigt wird durch die Gefäßerweiterung, dass das wesentlich kritischer zu sehen ist als die gleiche Menge als Obst, als Naturprodukt.
Wir haben jetzt über die diätologischen Maßnahmen gesprochen. Gibt es denn überhaupt gar keine medizinische, sozusagen gibt es keine Medikation, die ich geben kann, wenn jemand mit einer Fettleber bei mir aufschlägt?
Also wenn wir bei den Getränken sind, müssen wir natürlich den Kaffee erwähnen. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass Kaffee einen positiven Effekt hat. Das heißt, statt Süßgetränke Kaffee in Espresso-Form mehrmals am Tag, wie es sonst gut vertragen wird, empfehle ich regelmäßig. Dann haben wir natürlich die breite Palette der modernen Therapie-Medikamente, Diabetes-Medikamente, die natürlich über die Gewichtsabnahme, über Verbesserung des Glukosestoffwechsels auch zu einer Verbesserung der Fettleber führen.
Es ist ja relativ rezent publiziert worden, die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin zur klinischen Ernährung in der Hepatologie, an deren Verfassung Sie beteiligt waren. Also, was sind da die wesentlichen, ich weiß, das ist schwierig bei einem sehr großen Dokument, aber was sind so die wesentlichen Neuerungen in dem Zusammenhang, die Sie hier vielleicht uns mitgeben können?
Ja, aufgrund der Leitlinienpolitik, sich ausschließlich auf evidenzbasierte ist gleich randomisierte und idealerweise doppelblinde Studien verlassen zu können, ist ein großer Teil der in der Praxis relevanten Interventionen, vor allem Diätologie, die man nicht verblinden kann, hier nicht so abgebildet, wie es eigentlich sein sollte. Das ist uns bewusst als Autoren dieser Leitlinie, dass man sich dann an Sponsoren meistens, die die Studien finanziert haben, orientiert und vieles, was im sozialmedizinischen Bereich stattfindet, ist nicht mit randomisierten Studien in gleicher Weise dokumentiert. Es war uns sehr wichtig, die unterschiedlichen Leberkrankheiten differenziert zu beurteilen und stadiengerecht zu beurteilen und auch, wie Frau Lötzsch schon dargestellt hat, die Prophylaxe nicht zu übersehen. Und es sind tatsächlich auch viele Empfehlungen über Bewegung, über Lifestyle-Modifikation wesentlich im Vordergrund gegenüber den medikamentösen Maßnahmen, die erst in den letzten 20 Jahren ernsthaft untersucht wurden und für die es nicht entsprechende Evidenz gibt. Es war immer auch von hepatologischer Seite die Ernährung sehr wichtig. Professor Plaut ist ja, ich glaube, der weltweit führende Autor von Ernährungsrichtlinien für Leberkrankheiten in allen Fachgesellschaften. Und seiner großen Erfahrung ist es zu verdanken, dass sehr viele teilweise 40 Jahre alte Studien hier noch als randomisierte Evidenz hineinzitiert wurden, wo sich in der Zwischenzeit sicherlich vom Umgebungsrisiko Adipositas und so weiter sehr, sehr viel geändert hat. Das heißt, es gibt nicht so viele Interventionsstudien in neuerer Zeit, die also ausschließlich den Lebensstil untersuchen oder die Ernährung untersuchen. Und es ist, wie gesagt, viel schwieriger, hier das zu quantifizieren und zu randomisieren. Das heißt, die Leitlinien haben als Evidenzbasis die klassische Zeit der Ernährungsmedizin, wo also künstliche Ernährung, Sondenernährung und vor allem die Verhinderung der Malnutrition im Fokus standen, während aus heutiger Sicht eher das Gegenteil im Fokus steht, für das aber noch nicht aus meiner Sicht genügend Ernährungsstudien existieren. Nicht zuletzt deshalb, weil aus der Pharma-Ecke kommende Interventionen wie die GLP-1-Agonisten hier offensichtlich sehr erfolgreich sind in der Gewichtsreduktion und hier quasi davongezogen sind von der Evidenz her und auch von der Effektgröße her. Ich erinnere zum Beispiel an eine vor 2 Jahren publizierte Studie des Kollegen Weghofer, ein Kinderarzt, der also adipöse Jugendliche randomisiert hat, einerseits zu optimaler diätologischer Beratung, Sportanleitung, Lebensstiländerung versus diese Injektionen. Und in der optimalen Gruppe haben genau 1,5% oder 1% Gewichtsabnahme resultiert über 12 Wochen, während in der Spritzengruppe 17% resultiert haben. Das heißt, hier muss man sagen, hat sich tatsächlich eine quantitative Revolution ereignet, die wir früher mit Diät versucht haben einzuleiten. Und wahrscheinlich geht es darum, diese initiale Gewichtsabnahme diätologisch aufzufangen und dann das Lebensstilproblem zu lösen und den Patienten gleichzeitig mit der Motivation durch den Gewichtsverlust ein neues Lebensgefühl zu geben und ihn zu motivieren, in Zukunft das anders zu machen.
Bevor wir zum Ende kommen, hätte ich noch eine Frage. Und zwar jetzt grundsätzlich haben wir festgestellt, dass die Fettleber per se alleine noch kein allzu großes Problem darstellt, also keinen allzu großen Krankheitswert darstellt, wäre vielleicht richtiger. Aber was ist, wenn andere Erkrankungen auftreten oder wenn andere Therapien Was bedeutet eine Fettleber, wenn ich einen Patienten zum Beispiel chemotherapiere oder andere sagen wir, herausfordernde Situationen?
Oder operieren, ja, zum Beispiel. Also große Bauch-OPs stellen dann immer schon ein Problem dar. Also vor der Adipositas-Chirurgie wissen wir, dass eine massiv vergrößerte Leber ein großes Problem bei der laparoskopischen Chirurgie darstellt, weil der Chirurg mehr oder weniger diesen großen linken Leberlappen heben muss. Hier besteht eine große Verletzungsgefahr und ein großes Blutungsrisiko. Und es gibt durchaus adipositas-chirurgische Eingriffe, die dann nicht durchgeführt werden können, weil die Leber zu vergrößert ist. Und dem versuchen wir eben jetzt auch mit Leberfasten-Schemata entgegenzuwirken, wo die Patienten mit hohem BMI und starkem abdominellen Fettgewebe 4 Wochen noch eine Leberfastenkur verordnet bekommen vor Adipositas-Chirurgie, damit der Eingriff sicher und schnell vonstatten gehen kann. Und vielleicht möchte jemand von euch noch etwas zur Chemotherapie sagen, zur Verstoffwechselung.
Ja, also auch bei der Chemotherapie, wenn irgendeine onkologische Diagnose gestellt wird und dann eine Chemotherapie durchgeführt wird, wissen wir, dass Patienten, die vorfeld schon eine Fettleber haben, schlechter auf die Chemotherapie ansprechen, erhöhte Komplikationsrate haben, die Dosis teilweise reduziert werden muss. Also auch das ist beeinflussend, die Prognose der Tumorerkrankung, wenn vorher schon eine Fettleber besteht.
Aus meiner Sicht ist auch noch zu erwähnen, dass die Mehrzahl der durch Medikamente ausgelösten schweren Leberschäden bei weiblichen Patienten mit Fettleber auftritt. Das heißt, das ist eine fast unabhängige Risikosituation. Jemand, der übergewichtig ist, eine Fettleber hat und auf ein Medikament erhöhte Leberwerte bekommt, dass das eine schwere Leberkrankheit auslösen kann. Ich selbst kann mich an unsere Vergangenheit im AKH erinnern, dass wir eine 120 Kilo schwere Dame aus der Wachau Leber transplantieren mussten, nachdem sie auf Basis eines Schmerzmittels und zusätzlicher Injektionen ein akutes Leberversagen entwickelt hat und die Leber sich nicht mehr regeneriert hat. Das heißt, das ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass es hier ein metabolisches Risiko gibt, wie schon angesprochen, auch bei der Chemotherapie und indirekt wahrscheinlich auch das Risiko einer intestinalen Dysbiose, dass also die Veränderung der Darmbakterien durch die Fehlernährung, Lebensstilfaktoren dazu beiträgt, dass die Betroffenen ein höheres Risiko einer entzündlichen Erkrankung haben, von Nebenwirkungen der Therapie leiden und zum Beispiel durch Immuntherapie weniger Benefit bekommen, weil die Darmbakterien, die hier mitspielen, als metabolisierende Größe verändert sind.
Aber diese gesteigerte Vulnerabilität in Bezug auf die Lebertoxizität, wie lässt sich das am ehesten erklären?
Das eine würde ich sagen, das ist eine Folge des endoplasmatischen Retikulumstress und des oxidativen Stress, die schon stattgefunden haben zu dem Zeitpunkt, wo die makrovesikuläre oder mikrovesikuläre Steatose vorliegt. Das andere ist auch der Verlust an funktionellem Lebergewebe. Wenn man sich so eine Leber anschaut, die ist also quasi mit Druck gefüllt, mit Fettzellen. Der normale Leberstoffwechsel ist hier herabgesetzt. Auch die Freisetzung des Fettes aus der Leber ist reduziert. Man kann sich natürlich vorstellen, wenn ich die mitochondriale Schädigung, die hier schon besteht, zusätzlich durch Medikamentennebenwirkung verstärke, dass das relativ leicht dazu führt, dass diese Leberzelle metabolisch aufgibt, Laktat freisetzt und in die Apoptose oder Ferroptose geht.
Dann darf ich Sie bitten, vielleicht ein kurzes Schlussstatement, eine Key Message sozusagen zu unserem kurzen Gespräch.
Aus meiner Sicht, aus hepatologischer Sicht, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass durch das Fenster des Ultraschalls hier ein allgemeines Risiko identifiziert werden kann. Für uns als Hepatologen ist es wichtig, den Patienten holistisch zu sehen und nicht nur seine Leber zu sehen. Und wir wissen aber, dass durch Interventionen mit dem Zweck der Verbesserung der Lebergesundheit viele nachgeschaltete spätere Kreislaufschäden, zum Beispiel Tumorerkrankungen, wahrscheinlich modifiziert werden können. Es braucht nur Jahrzehnte, bis sich das manifestiert, bis man quasi die klinischen Früchte dieser Intervention ernten kann, wie es aber auch zum Beispiel orthopädische Schäden, die 20, 30 Jahre nachher kommen mit Hüftgelenksersatz und so weiter, wahrscheinlich eine sehr große ökonomische Menge darstellen, die man hier idealerweise im Vorfeld schon erkennen und verhindern kann.
Ja, ich glaube, die wichtigsten Faktoren sind Ernährungsumstellung, Gewicht zu reduzieren, Veränderungen des gesamten Stoffwechsels verbessern, Softdrinks zu vermeiden, generell wegzulassen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, unsere Kinder und unsere Jugend zu schützen. Hier brauchen wir auch die Politik. Wir können es nicht mehr akzeptieren, dass unsere Kinder in den Supermärkten überall verleitet werden, zu diesen Getränken zu greifen. Das ist eine Sache der gesamten Gesellschaft, hier positiv voranzugehen, Schulbuffets zu ändern, gesunde Ernährung zu propagieren. Wir können hier gar nicht aufhören, unsere Jugend zu schützen.
Also du hast mir jetzt schon ein bisschen etwas hier vorweggenommen, aber ich finde auch, dass wir uns mit wirklich einer Pandemie der Adipositas jetzt irgendwie beschäftigen müssen, die auf uns zurollt. Und da braucht es alle Disziplinen gemeinsam. Also es braucht die Diätologen, es braucht die Mediziner, es braucht aber auch eben Physiotherapeuten gemeinsam und Psychologen. Ja, es wird auch medikamentöse Therapieoptionen brauchen, um diesen schon gestörten Appetit runter zu regulieren. Also wir brauchen alle Hands on Deck, glaube ich, um dieser Bedrohung entgegenzuwirken. Und wichtig ist wirklich, dass Leute, die ihren Lebensstil verändern wollen, sich in professionelle Betreuung begeben und nicht glauben, dass sie das alleine schaffen müssen. Es ist nicht leicht, sein Verhalten zu ändern und man braucht professionelle Unterstützung.
Ich würde auch noch gerne was dazu sagen, weil es eben sehr häufig bei jungen, gesundheitsbewussten Menschen zutrifft. Aus meiner Sicht ist es nicht zielführend, den Stuhl irgendwo hinzuschicken und auf gewisse Darmkeime zu analysieren. Erstens gibt es schon präanalytische Fehler bei der Entnahme. Zweitens ist die verwendete Methodik sehr billig, wird aber sehr teuer verkauft. Und drittens ist es in großem Maße abhängig, welche Ernährungssituation vorliegt. Das intestinale Mikrobiom ist sehr flexibel, passt sich innerhalb von 24 bis 48 Stunden den ingestierten Substraten an. Vielfach kommen Patienten mit Persönlichkeitsanalysen, Prognosen, welche Krankheiten irgendwann auftreten werden und woran sie jetzt leiden würden. Man kann nur sagen, 2 Tage Fasten und die Persönlichkeit ist eine andere. Das heißt, hier ist eine gewisse Vorsicht geboten, nicht auf attraktive und propagierte Modelle hineinzufallen, die eigentlich überhaupt nichts aussagen. Aber es gibt ein berühmtes Buch, House of God, und da gibt es einen Schlüsselsatz: In shit, there is money.
Sehr schönes Schlusswort, vielen Dank.
Wir sind sehr gespannt, ob Sie das hier rausschneiden.